Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.
Wir sind wieder so ein bisschen in der, in Anführungsstrichen, Normalität angekommen, Sarah und ich. Und wenn man das überhaupt so nennen kann, oder?
Ja, man versucht, was Normales draus zu machen, genau.
Genau, deshalb erstmal guten Morgen. Und die Frage, die ich schon lange nicht mehr gestellt habe, wie war denn unser Moment der Woche?
Oh. ja, schwer zu entscheiden. Es gab natürlich, weil wir jetzt auch so lange nicht mehr gesprochen haben, über den Hundemoment der Woche hat sich da einiges angehäuft. Aber ich glaube, mein Lieblingshundemoment war, als wir zuletzt, also ich bin mit meiner Freundin an einen See in Brühl gefahren. Das war an einem dieser ultra heißen Tage, wo man irgendwie gucken muss, dass man vor 8 Uhr die Hunde schon durchbewegt hat, so in etwa. Und wir sind dann direkt einfach ans Wasser. Und das ist der eine See, an dem halt die liebe Lisa auch immer spazieren geht. Und das war ziemlich spontan. Deswegen habe ich Lisa vorher nicht noch angeschrieben, weil ich mir dachte, das ist dann zu viel Heckmeck und so. Naja, und habe aber schon ein bisschen gehofft, dass ich sie da treffe. Habe auf dem Parkplatz auch schon Ausschau nach dem Auto gehalten. Und dann sind wir runter ans Wasser und oder wollten gerade runter ans Wasser. Und kurz bevor wir ins Gebüsch abbiegen, durch das man durch muss, sehe ich so eine Horde Hunde und denke so, da ist sie. Und da war sie auch.
Nein.
Doch. Und ich rufe nur Lisa. Sie so, nee. Ja, und dann haben wir da mal einen kurzen, wie sagt man, so ein Riesending draus gemacht, haben die ganzen Hunde zusammengepackt und dann sind die schwimmen gegangen und es war voll schön. Das war total, total schön. Spontan sie so, ja, überraschend und irgendwie dann doch auch erwartet zu sehen, weil ich weiß ja, dass sie da immer spazieren geht. Aber das ist ja dann doch auch Zufall mit der Uhrzeit und so. Naja, und das war wirklich schön. Und dann sind die Hunde schwimmen gegangen. Und was die Sache noch viel verrückter gemacht hat, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, dass Mika ja nicht so die Schwimmerin ist, ne?
Doch, das hast du erzählt,
ja. So, ja, pass auf. Jetzt holt ja keiner mehr die Sachen aus dem Wasser. Und Mika kann es aber auch nicht dabei belassen, dass sie drin bleiben. Die holt die jetzt. Und aber frag mal nicht, die war die eine an dem Tag, die den ganzen Kram rausgeholt hat, auch von richtig weit. Die schwimmt jetzt richtig. Ich habe sie ja in der langen Physiophase von Bui habe ich ja auch immer Schwimmstunden noch für Ronja dazu gebucht und habe Mika immer wieder mal mit reingenommen. Aber Mika und Wasser irgendwie nie so richtig doll, aber ja, ich hatte das Gefühl, sie gewöhnt sich immer mehr dran und hat auch immer mehr Vertrauen darin, dass sie auch schwimmen kann. Und dann ist sie an dem Tag einfach wie bescheuert geschwommen. Das war so cool. Ich habe mich so darüber gefreut. Und die hat die ganzen Sachen rausgeholt.
Krass. Krass bist du. Du solltest mal irgendwie Hundetrainerin werden, finde ich.
Ach so, meinst du?
Ja.
Auf jeden Fall waren das quasi zwei Hundemomente der Woche. An einem Tag, in einem Vormittag. Lisa getroffen und Mika ist geschwommen wie verrückt. So, das ist doch mal was.
Krass, krass bist du. Krass ist dieses Tier. Nicht so schlecht, nicht so schlecht.
Und bei dir? Wie war denn dein sehr schöner Hundemoment der Woche hoffentlich?
Geht. Also es ist wirklich geht so. Ich habe ja krass irgendwie mit Pelle und Bilbo gearbeitet irgendwie in den letzten Monaten. Viel Freiablage, viel, keine Ahnung, also wirklich viel so, hier, ihr bleibt hier auf dem Hof und rennt keinen Meter weg. So, das war das große Ziel. Und ich kann berichten, dass das wirklich ambitioniert war und das war auch gut. Das hat wohl sehr, sehr gut funktioniert über Wochen hinweg und ich dachte mir so, okay, wir sind über dem Berg. Und dann passierte Folgendes. Kennst du diese Sensen mit Benzin betrieben, diese großen, diese mit diesen Schnüren, die dann so alles so zu hohes Gras wegflexen und so.
Mhm.
So, damit habe ich irgendwie hantiert und die sind ja laut, diese Teile.
Mhm.
Und ich war so gedankenversunken und alle Hunde lagen unter der Linde und im Hof und es war alles friedlich. Und Fadi machte da irgendwie Sensenarbeit. Und plötzlich, nach einer halben Stunde, während ich in meinem Sensentunnel war, tauchte ein Auto auf dem Hof. Und ein netter Mann kam und sagte, sag mal, ein weißer Hund und ein braun-schwarzer Hund sind in einem kleinen Örtchen, ungefähr 5 Kilometer von hier. Man kann am Wasser entlang laufen, was wohl auch dann so passiert ist. Das habe ich dann gesehen, als ich die Hunde dann wieder hatte. Sie sind am Wasser entlang gegangen.
Entschuldigung.
Habe ich gesagt, saß nämlich nur noch Bella unter der Linde und Spanja auch. Und ich dachte, wieso, scheiße, das gibt's doch nicht, die ganze Arbeit. So, jetzt hatte ich einen kleinen Mietwagen, weil mein Auto in der Werkstatt war, ein unbezahlte Werbung in Toyota Aygo. Jeder, der den Toyota Aygo kennt, weiß, da passt ein Mann rein, eine Frau rein und das war's. Mehr geht da normalerweise nicht. So, ich
und dann
so,
musstest
okay,
du jetzt den Maremano reinpacken oder was?
So, pass auf, so ich so, scheiße, wo jetzt, wie, wo? Ja, da und da, da hält jemand sie fest. Und ich so, okay, danke dafür, ich komme. Fahre also mit diesem Toyota Aygo dahin und die beiden sahen mich und guckten einfach weg.
Boah.
So nach dem Motto,
wir
waren es nicht, wir sind es auch gar nicht.
Wir sind entführt worden.
Wir lügen alle,
wir waren das gar nicht.
Es war wirklich gegen unseren Willen, wir sind festgehalten worden hier und so. Pitche Patronas. Ich hatte aber Decken schnell noch in das Auto reingeschmissen. So, Pelle passte auf die Rückbank. Und
was machst du jetzt mit dem Maremano?
Der Maremano saß auf dem Beifahrersitz.
Oh, meine Frau. Also meine Güte.
Ein triefender Maremano aus dem Fell raus. Sabbelte aber auch, weil er sehr aufgeregt war und auch sehr ermüdet war.
Naja, 5 Kilometer am Fluss lang. Bisschen Aufregung, bisschen Leute getroffen.
10 Jahre alt.
Ja, läuft.
Da sah man, dass der Maremano doch noch ganz gut laufen kann. Und auch viel, wenn irgendwas, ich weiß nicht, was da gewesen ist. Ich kann dir nicht sagen, also was diese beiden Gangster, die normalerweise nichts, also die büchsen so nicht miteinander aus, ohne dass Bella dabei ist. Also irgendwas muss gewesen sein, dass die beiden Kumpels sich abgesprochen haben, so nach dem Motto, ey, wir sind jetzt Klippo, irgendwas ist da, ja, lass mal los. Ja, und dann sitzt du da und denkst so, also erstmal habe ich mich artig bedankt und war auch wirklich heilfroh und keine Ahnung. Aber ich war so sauer in diesem Moment, weil ich wirklich so viel getan hatte und so erfolgreich war. Und in diesem einen Moment war es alles für den Arsch. Erstmal dachte ich. Ich habe das dann unkommentiert gelassen und also einfach zurück und dann zack ging es ins Haus rein. Und da blieben sie auch, bis ich mit dem Garten fertig war. Es war also 100 Moment der Woche aus der Hölle, weil wirklich du denkst so, oh Mann, wofür das alles? Aber,
ja. Also ich verstehe ja deinen Standpunkt total, dass das natürlich aus ganz vielen Gründen richtig, richtig kacke. Aber ich finde das ja irgendwie auch, das ist ja so Disney-Filmmäßig romantisch, ne? Da sind dann so zwei Kumpelhunde, ja? Der große weiße Riese und sein mittelgroßer Freund. Und die gehen am Fluss lang ins Dörfchen und betteln da Leute an oder was. Keine Ahnung, was für ein Schimmer, was die vorhatten. Aber das klingt ja wie ein Disney-Film. Ich freue mich, ich meine, man kann nur drüber lachen, weil ja nichts passiert ist, ne? Aber es hat halt irgendwie zwei Blickwinkel, ne? Den realistischen, der nicht so cool ist. Aber irgendwie ist das ja auch, also dass die dann auch zusammen abhauen, zusammen bleiben und dann an so einem Fluss langlaufen, haben die den Spaß ihres Lebens gehabt. Also ist ja irgendwie auch so ultra lustig als Erinnerung.
Am Meer entlang.
Also noch nicht, aber bald wirst du wahrscheinlich zurückgucken und drüber lachen können. Jetzt, ich glaube, es ist noch zu früh. Ich sehe in deinem Gesicht, du bist noch nicht so weit.
Ich bin wirklich noch nicht so weit, vor allen Dingen, weil
ja, also, ich verstehe dich komplett. Das geht auch gar nicht. Aber ich finde halt gerade diese Vorstellung von diesen beiden Hunden, die am Fluss langlaufen und abhauen und sich so ins Fäustchen lachen, finde ich einfach auch super süß.
Ja, es hat beide Komponenten, so wie du sagst. Ich dachte mir nur irgendwie so, also Gott sei Dank, da gibt es keinen Verkehr, da ist nicht keine Gefahr im Verzug. Du weißt nie natürlich, klar. Also
kann immer was passieren.
Kann immer was passieren. De facto ist es aber auch so, dass, was mich gewundert hat, war, dass Pelle sich hat so mitziehen lassen. Weil er normalerweise, egal wo ich bin, das ist ja schon fast Controlletti-mäßig, da muss ich ja gucken, dass er mal irgendwo liegen bleibt, der ist ja immer in meiner Nähe, auch draußen. Bella auch. Die Verführung muss sehr groß gewesen sein. Also Bilbo muss alles gezogen haben,
ja, um ihn davon zu überzeugen. Mal, ne, was, so, ich finde das, wirklich irre, dass sie dann zu zweit da so eine Reise unternehmen. Das ist schon, ja, ich weiß auch nicht, was sie da weggelockt hat, ob das jetzt irgendwie da was vorbeigeflitzt ist und sie erstmal hinterher sind oder so. Kann ja auch sein.
Ja, wahrscheinlich wird es so gewesen.
Ja, gut.
Es muss irgendwas Großes gewesen sein.
Also ich glaube, das Einzige, was dich noch rettet, ist ein 2 Meter hoher Zaun einmal um das ganze riesige Gelände rum. Ja.
Das wird so sein, ja. Das wird so sein. Ich glaube auch.
Oder du machst es wie ich. Ich habe es früher mit der Frieda versucht, weil die mir immer so hinterhergerannt ist, dass ich mir sehr viel einfallen lassen musste, damit sie irgendwo bleibt, während ich weggehe. Erdhaken. Sind ja auch ein cooles Ding, ne? Also so
richtig,
Erdhaken.
Eine Leine dran.
Und dann machst du halt eine lange Leine dran für so eine, wenn du in so einer Übung bist und einfach die Aufmerksamkeit und auch gerade wenn du nichts hörst, weil das die Maschine so laut ist, ne? Dann machst du einen Erdhaken, dann können die ja trotzdem cool da chillen im Schatten. Und du kannst ja aber sicher sein, dass sie dann nicht solche Ausflüge machen.
Ja, guter Punkt. Aber ich bin auch inzwischen wirklich so, weil Spanja manchmal ja auch so diese Anmutung hat, dass sie so an den Rand des Grundstücks geht und nach die Straße runterkläfft, was jetzt irgendwie auch nicht so richtig geil ist, weil sie halt einfach auch jetzt wie die alte Frau ist, die dann schimpft, also Leute ausschimpft auf der Straße. Dass ich da vielleicht einfach vorne und hinten einen Zaun ziehe, so dass sie ein Areal haben, weißt du, wo sie dann einfach sein können und aus diesem Areal dann einfach auch nicht raus können, dass sie das insofern ein bisschen beschränkt, so dass ich das nicht alles einzäunen muss, sondern eben einfach so eine Parzelle, nennst du, wie du willst, oder vorne und an der Seite und hinten.
Ja, genau. Entweder sowas oder halt eben irgendwie ein paar Erdhaken in den Boden rammen an mehreren Stellen und dann kannst du die auch gegebenenfalls einfach hier und da mal anbinden. Wo ich das halt auch cooler finde, wenn die sich frei bewegen können, ne? Aber so ein Zaun kostet ja auch eine Menge Geld.
Das ist in der Tat so. Du, wir haben eine Nachricht bekommen und ich fand, das war eigentlich ein sehr schönes, schöne Anregung. Und zwar war das mehr oder weniger eine Anregung, die dahin ging und deshalb auch ein schönes, was soll ich sagen, Beispiel für unsere Folge. Was denken Hunde? Beziehungsweise warum verlieren sie das Vertrauen nicht in uns, wenn sie trotzdem blöde Erfahrungen machen mit uns? Also sprich Situation Tierarzt zum Beispiel. Ne? Also wir bringen sie da rein, trotzdem vertrauen sie uns aber hinterher wieder oder immer noch. Was haben Hunde oder wie weit können Hunde denken und verknüpfen mit einer Person? Und warum koppeln sie vielleicht ab? Also wenn du mich jetzt zu einem blöden Arzt mitschleppen würdest, immer und immer wieder, und jedes Mal hätte ich dann ein schlechtes Erlebnis, dann würde ich irgendwann sagen, geh doch alleine. Aber bei Hunden ist es anders. Was passiert da, dass Hunde uns in einer gewissen Form bedingungslos vertrauen? Finde ich einen interessanten Aspekt, den wir so noch nicht beleuchtet haben. Keine Ahnung, das kommt von Angel oder Angelika. Und sie formuliert es so: Was meint ihr, denken Hunde über ihre Besitzer, wenn sie von ihnen in unangenehme Situationen gebracht werden, wie zum Beispiel zu unangenehmen oder gar schmerzhaften Untersuchungen beim Tierarzt? Weil ein Vertrauensbruch entsteht ja anscheinend nicht, aber warum nicht? Große Frage. Ich bin gespannt, was du dazu sagst.
Also ich glaube, dass dass schon dass schon passieren kann, dass das Vertrauen bricht und das Vertrauen kaputt geht. Hängt nur halt ein bisschen davon ab, in welchem Maß wir da den Bruch begehen. Und ich glaube, der Tierarzt ist so ein bisschen ein gutes Beispiel für eine sehr spezielle Sache, weil es geht immer an einen bestimmten Ort und dort passiert etwas und nicht du fügst dem Hund ja Schmerz zu, bringst ihn quasi hin und es wird ihm dort Schmerz zugefügt, beziehungsweise das mit dem Schmerz zufügen ist natürlich auch nicht immer so, ne? Aber die werden dann da geimpft oder untersucht oder es ist ihnen unangenehm. Und ich glaube, dass du ja an den ganz vielen anderen Tagen als Mensch für den Hund ja total vertrauenswürdig bist. Also du beweist dich ja an jedem Tag und in tausenden von Situationen als jemand, der ihm keinen Schmerz zufügt und der ihm nichts Böses will und auf den er sich verlassen kann. Und nur wenn es zum Tierarzt geht, passiert so etwas. Und ich glaube, das verzeiht der Hund dir, beziehungsweise das nimmt er dir nicht übel, sondern eher dem Tierarzt, wenn überhaupt. Es gibt ja sogar auch Hunde, die sogar dem Tierarzt das nicht nachtragen. Die meisten Hunde gehen ja jetzt nicht unbedingt liebend gerne zum Tierarzt und die wissen auch, dass dort doof ist und dass das nicht du bist, sondern dass das der Tierarzt ist. Und ich glaube deswegen, ich muss dazu sagen, ich finde das, ich war ja im letzten Jahr sehr, sehr viel beim Tierarzt und habe super oft gedacht, wie übergriffig das ist, weil ich nehme die Leine auf die gleiche Art, wie wenn ich spazieren gehen möchte.
Ja.
Und bring den Hund ins Auto, genau wie wenn wir in den Wald fahren. Und dann steigt der Hund aber aus und stellt fest, ach scheiße, es ging heute gar nicht in den Wald, jetzt sind wir wieder hier. Und dann fängt er an zu zittern. Und das finde ich wahnsinnig übergriffig. Da habe ich echt viel drüber nachgedacht und super oft habe ich gedacht, boah, das ist eigentlich ein Unding, ne? Dass der Hund so gar nicht vorgewarnt wird, der hat keinen Einfluss darauf, man kann ihm nichts erklären. Es ist nun mal aber so, ne? Also es lässt sich ja nicht ändern. Wobei ich im Nachhinein mir super oft gedacht habe, wäre es mal besser zu Fuß gegangen oder hätte es irgendwie was anders gemacht, sodass der Hund schon ein bisschen, also dass er sich zumindest nicht freut. Das ist ja irgendwie so,
klar.
Das finde ich immer so fies, ne? Dann freut sich der Hund, weil er denkt an was Tolles und dann kommt er beim Tierarzt an. Das ist irgendwie so, ich finde es richtig fies. Ist natürlich auch menschlich gedacht, aber ich denke sehr wohl, dass auch ein Hund so denkt. Und trotzdem wird der Hund das nicht mit mir direkt in Verbindung bringen, weil ich ja an den allermeisten Tagen ein zuverlässiger Partner bin. Und der weiß, dass ich ihm nicht wehtue und er weiß, dass ich für ihn da bin und er weiß, dass ich auf ihn achte und dass von mir keine Gefahr, ganz im Gegenteil, ausgeht. Anders ist das aber, wenn die Gefahr von mir direkt ausgeht, weil also man darf das nicht verwechseln. Das ist ja auch immer, oder? Früher konnte man das viel im Hundesport beobachten, auf dem Hundeplatz, wenn den Hunden tatsächlich regelmäßig von den eigenen Haltern Schmerzen zugefügt wurden, dass die Hunde körperlich gemaßregelt wurden oder Zwangsmittel benutzt wurden wie Stachelhalsbänder oder Stromhalsbänder oder sie mit Ketten geschlagen wurden oder sonst was. Da hast du Hunde gesehen, die ihren Haltern nicht im geringsten vertrauen. Da hat der Halter eine komische Bewegung gemacht. Der Hund ist in sich zusammengebrochen, weil er davon ausgegangen ist, dass jetzt der nächste Schlag kommt. Warum hauen diese Hunde von diesen Menschen nicht ab? Na, also, weil das ist ja etwas, da wurde ja auch lang drüber philosophiert, dass wenn dann so ein Hund die Gelegenheit hat, abzuhauen, es trotzdem nicht tut, obwohl er bei jemandem ist, der ihm nicht gut tut und der ihm Schmerzen zufügt. Das kann man ja mal die Opfer von Gewalt fragen, die mit gewalttätigen Menschen in Beziehung leben, ob das die Kinder von Menschen sind, die gewalttätig sind, ob das Partner sind, ob das entführte Personen sind, die lange Jahre gewalttätig irgendwo festgehalten wurden und trotzdem bei Gelegenheit auch nicht abgehauen sind. Hat ganz viele Facetten, warum das so ist. Das kann
Guter
sein, dass
Punkt.
Das angstgetrieben ist. Das kann sein, dass du in eine gewisse Art von Abhängigkeit gerätst. Man ist auch oft, steht man in einer Art Schock in dieser Situation und hat Angst, die Gelegenheit auch zu nutzen oder man hat Angst vor der Konsequenz, was passiert, wenn es nicht klappt oder so. Also ich weiß nicht, ob ein Hund so komplex denkt in der Situation. Ist auch egal, es sind ja Impulse und Gefühle, die da eine Rolle spielen. Und den Impuls abzuhauen, dafür musst du ja auch ein Stück weit dich frei fühlen. Und wenn du so gefangen bist in so einer toxischen Beziehung mit jemandem, der dir Schmerzen zufügt, seelisch und körperlich, dann kann es sein, dass du diese Impulse gar nicht mehr nutzt, weil du schon komplett verkümmert bist innerlich, ne? Deswegen finde ich das schwierig zu sagen, so schlimm kann es nicht sein, sonst wird der Hund ja abhauen. Das sehe ich anders. Ich denke, ein Hund haut nicht ab, weil er sich so super wohlfühlt bei dir, sondern er haut vielleicht nicht ab, weil er einfach schon den Willen dafür verloren hat.
Finde ich ganz viele spannende Aspekte. Ich war mal mit einem an, der mir so ein bisschen aufgefallen ist, und zwar auch so diese, also man sagt ja auch, Hunde lieben bedingungslos. Ich würde das jetzt so nicht teilen. Ich glaube, sie sind sehr lange loyal, und ich glaube aber auch, dass wahrscheinlich auch irgendwann, und das ist ja eine Charakterfrage am Ende des Tages, auch beim Hund, dann auch entsprechend reagieren. Und das muss ja nicht unbedingt nur durch Fernbleiben sein, das kann ja auch mal durch Aggression sein oder auch mal ganz klar zu zeigen, auch mit den Zähnen zeigen oder mit Drohgebärden zeigen, dass das hier jetzt das Ende ist der vertrauensvollen Beziehung und dass man sich dann auch wehrt. Das muss ja nicht immer so sein, dass der Hund da irgendwie halb tot geprügelt wird, sondern es gibt ja auch Situationen, wo er uns zeigt, hier ist meine Grenze erreicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Hunde vielleicht einfach, weil es Hunde gibt, die Emotionen nicht so klar zum Ausdruck bringen oder wie sie erkennen, nicht, oder wie sie so nicht erkennen. Aber dass dann irgendwann doch schon eine Reaktion kommt und das ist eben total hundeabhängig. Ich würde nie davon ausgehen, dass mir ein Hund immer vertraut in jeder Situation. Ich habe da bisher Glück, dass das so war. Guck mal bei Bilbo zum Beispiel. Ich weiß noch ganz am Anfang des Podcasts, war es so, dass Bilbo überhaupt nicht in ein Auto reinging, ohne dass er massiv Stress hatte. Das ist jetzt deutlich besser geworden, aber es war auch so, dass er teilweise gar nicht mehr in ein Auto rein wollte und nur mit guten Zureden und viel Überredungskunst hat er es dann getan, aber auch nur mir zuliebe, hundertprozentig. Freiwillig wäre er da niemals reingegangen. Was ich damit sagen will, ist, dass dieses Vertrauensmomentum, wie auch die Hörerin darauf hingewiesen hat oder gefragt hat, etwas ist, was super fragil ist, was natürlich in der Natur der Sache liegt, weil wir alle wissen, wie man mit Vertrauen auch auf die Schnauze fallen kann. Aber ich glaube, dass Hunde direkter sind und dass sie irgendwann an einem bestimmten Punkt deutlicher klar machen, deutlicher als wir, dass hier eine Grenze erreicht ist. Und ich glaube, darauf kann man sich wahrscheinlich auch gut verlassen. Was ich immer schwierig finde, ist, dass man davon ausgeht, der Hund folgt mir und hat mir auch zu folgen, muss mir also auch vertrauen, hat er sowieso keine andere Chance. Doch hat er. Und ich glaube, diese Selbstverständlichkeit finde ich ganz schwierig. Ich glaube, wir müssen uns immer wieder bewusst sein, dass es eine Partnerschaft ist, die auf Vertrauen baut, aber wir wissen nicht, ob der Hund sich uns ausgesucht hätte, unter anderen Voraussetzungen. Er ist domestiziert und wir haben ihn entweder von einem Züchter geholt oder aus dem Tierschutz geholt, und wir können bei Tierschützern vielleicht auch einiges gut machen und auch das Vertrauen wieder reparieren, ein Stück weit, wenn es nicht so massiv geschädigt ist. Aber ich würde erstmal nicht davon ausgehen, dass der Hund sich uns unbedingt ausgesucht hätte. Also vielleicht im esoterischen Sinne, wenn man daran glaubt, dass es keine Zufälle gibt, dass dann irgendwie die richtigen Menschen und die richtigen Hunde zusammenkommen. Ist aber auch leider oft genug passiert, dass diese These nicht stimmt. Aber grundsätzlich würde ich immer davon ausgehen, dass es ein Vertrauen ist, das wir vor allen Dingen in der Hand haben und aufbauen können oder kaputt machen können. Der Hund selber, das würde ich gerne mal ausprobieren, wenn du 10 Menschen nebeneinander stellst. Kann natürlich dann auch ernüchternd sein. Mit welchem Menschen würde der Hund denn am liebsten seine Zeit verbringen, wenn man sich das einfach mal so anguckt, wenn man mal so einen Test machen würde. Und der Hund einen vorher nicht kennt, wohlgemerkt, ne? Also auf der grünen Wiese im wahrsten Sinne des Wortes. Fände ich mal ganz spannend, so ein Experiment.
Also ich glaube schon, dass Hunde auch Sympathien haben, so wie du sagst, ne? Also das ist sicher so. Ich glaube, es wird auch Menschen geben, die besonders ansprechend sind als Typen für Hunde und andere, die es weniger sind. Aber Hunde suchen ja auch nicht immer den gleichen Menschentypen. Es hängt ja ganz viel von dem einzelnen Hund ab. Brauche ich viel Sicherheit, dann brauche ich eine starke Führung, dann brauche ich einen starken Menschen. Bin ich jemand, der völlig selbstsicher ist, dann suche ich vielleicht eher jemanden, der mich begleitet, der an meiner Seite ist, der mich stärkt oder sowas. Das ist, glaube ich, total individuell, was ein Hund so braucht. Ich denke, was der Hund aber zu seinem Schicksal mitbringt von Natur aus, ist irgendwie sehr viel Wohlwollen dem Menschen gegenüber. Die Hunde bringen erstmal, also die geben uns einen sehr großen Vertrauensvorsprung oft, was von vielen Menschen ja missbräuchlich auch benutzt wird. Und viele Hunde werden ja auch, ohne dass sie schlimm misshandelt werden, schlecht behandelt. Also wenn man an die ganzen verkleideten Hunde denkt, an die eingefärbten Hunde, an die Hunde, die da den Clown machen für ihre Halter oder so. Es gibt ja viele Arten Missbrauch, unter denen die Hunde auch leiden. Die haben dann unheimlichen Stress oder auch vernachlässigte Hunde. Das ist ja auch Missbrauch. Also Hunde, die irgendwie Tage und Stunden nur alleine rumhängen und die komplett in Vergessenheit geraten. Und ein Hund ist, glaube ich, sehr leicht zu manipulieren. Und wenn du deinem Hund ein bisschen wieder schöne Augen machst, dann wird er sich sofort wieder auf deine Seite stellen und sagen, oh, alles wieder vergessen und alles gut. Ja. Ist ein bisschen wie bei Kindern. Und das kennt man ja auch aus missbräuchlichen Verhältnissen zwischen Eltern und Kindern, dass Kinder sich so sehr wünschen, dass sie ein liebevolles Zuhause haben, dass sie immer wieder der Wunsch so groß ist danach, dass sie den Eltern vieles verzeihen und dann, um dann wieder auf die Nase zu fallen, ne? Und das passiert bei Hunden, glaube ich, einfach auch. Das ist was, da müssen wir halt sehr achtsam mit umgehen. Es ist halt was Moralisches. Du musst halt selbst noch morgens in den Spiegel gucken können. Wenn du dich so verhältst, ständig und immer wieder und deinem Tier so viel abverlangst und dann noch in den Spiegel gucken kannst, ja, dann fein. Ich könnte es nicht. Also ich würde mich schlecht damit fühlen. Da würde ich gerne mehr sein wollen für mein Tier. Und aber das hängt ja vom Anspruch des Einzelnen ab. Aber das ist, glaube ich, etwas, was den Hunden gerne auf die Füße fällt. Weil das siehst du halt wirklich echt. Im Hundesport kann man das wirklich viel beobachten. Ich komme immer wieder auf den Hundesport. Ich will den gar nicht so bashen, weil es ist ja nicht Hundesport gleich Hundesport. Es gibt ja super tolle Arbeitsbereiche und es hängt ja, ich meine, heutzutage ist ja eh in der modernen, im modernen Hundetraining kann man da ja gar nicht mehr von reden, ne? Aber ich denke immer an diese alten Hundeplatzaufnahmen, die auch in fast jeder Ausbildung beispielhaft gezeigt werden, wo die Hunde halt wirklich wie ein Häufchen Elend hinter oder neben ihrem Menschen herlaufen, geduckt, und die rechnen jeden Moment mit einem Schlag. Und du siehst es dem Hund einfach an. Du siehst dem Hund an, dass er sagt, wann kommt die Peitsche? Ich weiß, sie kommt. Jeden Moment kommt sie. Und wenn der Mensch eine unberechenbare Bewegung macht, irgendwas, der will vielleicht irgendwem winken, da klappt der Hund in sich zusammen. Und das sind Bilder, die haben sich bei mir eingebrannt. Ich finde es ist abartig. Und dann siehst du diesen Hund in anderen Situationen, wenn er dann was hingehalten bekommt, ein Leckerchen, oder der Mensch ihm dann eine Berührung anbietet, wie dieser Hund danach lechzt, gesehen zu werden, geliebt zu werden. Und dann wird er in Zwinger geworfen. Dann soll er 2 Tage wieder emotional verhungern, damit man ihn am 3. Tag wieder gut arbeiten kann. Also Menschen sind ja ganz groß darin zu missbrauchen. Und Hunde verzeihen sehr, sehr gut. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem.
Ja, ich atme einmal durch, weil du einen Satz gesagt hast, der irgendwie jeder, der Kinder hat, der kennt das an Ansätzen. Und das unterschreibe ich hundertprozentig, aber ich finde das halt einfach auch wahnsinnig krass, wie viel Verantwortung wir eigentlich immer wieder tragen, egal ob es um Kinder oder um Hunde geht. Das, als du gesagt hast, dass es irgendwie Kinder einfach auch nur die Sehnsucht haben nach einem schönen Zuhause, ja, und dass sie geliebt werden und dass sie deshalb einfach auch wahnsinnig viel verzeihen. Also ich glaube, jeder der Eltern ist, der weiß, dass einem ab und zu mal die Hutschnur durchgeht. Und wie man sich dann fühlt, wenn man dann in Kinderaugen guckt und die so geschockt sind, dass Mama oder Papa gerade völlig irgendwie anders sind, als sie normalerweise kennen. Und dann aber auch wirklich so erleichtert sind, wenn es eben nur dieser kurze Moment ist und man dann auch sagt, hey, es ist alles wieder gut. Ich will dir nochmal erklären, warum ich so sauer war. So, ne? Und da geht's ja nicht darum, irgendwie ein Kind da irgendwie zu verdreschen, sondern es reicht ja schon eine laute Stimme. Und also zumindest habe ich die Erfahrung gemacht. Und ich finde, also das am meisten tut mir dabei weh, zu sehen, was du in nur mit Stimme anrichten kannst. Ja. Und wie krass Menschen, so kleine Menschen dann auch drauf reagieren. Das ist aber auch bei Hunden so.
Das ist ein maximaler Machtmissbrauch. Du bist ja unheimlich mächtig als Eltern oder auch als Hundehalter, weil du die um die es geht, die sind halt in einer totalen Abhängigkeit. Die sind abhängig von deinem Wohlwollen, die sind abhängig von deiner Zuwendung, die sind abhängig, dass du sie ernährst und pflegst. Die sind komplett von dir abhängig. Die haben gar keine Wahl, als dir zu verzeihen. Und das ist Macht. Das heißt, derjenige, der jetzt in der günstigen Rolle ist, der Geber zu sein von Liebe und Zuwendung und Nahrung und Pflege, der hat die Macht. Und es gibt nun mal Menschen, die da super gerne mit kokettieren, wie weit sie gehen können.
Ja, Wahnsinn. Ja,
und mal auszuprobieren und mal zu schauen. Und ich vermute, dass diese Menschen halt vielleicht auch selbst mal missbräuchlich behandelt wurden und vielleicht deswegen jetzt einfach auch gern mal auf der anderen Seite sind. Das kann alles sein, das will ich gar nicht. Wir brauchen gar nicht Ursachenforschung machen. Es geht ja einfach aber immer nur darum, du musst ja am Ende des Tages, musst du selbst verantworten, wie du dich verhältst. Und jeder von uns hat das mal erlebt, wie es ist, wenn man, also irgendeine Art von Missbrauch und wie sich das anfühlt. Und man muss gucken, weißt du, und es gibt ja auch, es darf ja auch was passieren, weißt du, ich kann auch nicht sagen, ich habe noch nie meine Kinder mal angebrüllt. Natürlich habe ich auch mal meine Kinder angebrüllt. Ich bin auch mal müde. Ich verliere auch mal die Geduld und ich war auch mal zu meinen Hunden unfair. Ja, das passiert mir. Und das tut mir jedes Mal irrsinnig leid danach. Der Unterschied ist, ich kann mit meinen Kindern super darüber sprechen. Ich kann dann sagen, Mädels, es tut mir furchtbar leid, wie ich mich eben verhalten habe. Das war falsch. Ich bin so müde. Ich war heute sehr ungeduldig. Bitte verzeiht mir das. Ich versuche, dass das nicht nochmal passiert. Das kann ich aber mit meinem Hund nicht machen. Mein Hund, der muss da irgendwie selbst zurechtkommen. Klar kann ich danach ihm wieder Zuwendung geben und versuchen, da wieder das Tier aufzubauen. Aber da wir ja einen anderen Kommunikationskanal haben, ist das nochmal was anderes. Und wir sind halt schon noch artfremd, ne? Also ich weiß auch nicht, inwiefern ein Hund da ein Verständnis für hat. Also selbst wenn ich mit ihm sprechen könnte, könnte ich dir jetzt nicht sagen, wie viel davon er versteht. Wirklich im Sinne der Sache. Und ich glaube, dass, wie ich eben meinte mit dem Tierarzt, es geht halt um das große Ganze. Wenn du im Großen und Ganzen jemand bist, der sehr zuverlässig ist, auf den man vertrauen kann, der einen nicht in ungünstige Situationen treibt und der einem eigentlich nie Schmerzen zufügt und immer fair ist. Und das dann mal passiert, weil man mal beim Tierarzt war oder weil derjenige dann doch mal laut wurde oder doch mal unfair war, dann ist das was, wo vielleicht der Betroffene eher auch sagt, ach, schwamm drüber, das rechne ich dem jetzt nicht auf sein Konto groß an. Wenn das aber regelmäßig passiert oder oft passiert, dann würde ich sehr wohl sagen, dass das Vertrauen langsam zerbröselt und zerbröckelt. Dass nur weil ein Hund nicht das Weite sucht, heißt es nicht, dass er zu mir Vertrauen hat. Und das erkennst du ja in ganz vielen Situationen. Und man muss ja auch gar nicht missbräuchlich mit einem Hund umgehen, damit er einem nicht vertraut. Es reicht ja schon, ihn nicht zu kräftigen, nicht zu stärken, nicht zu unterstützen.
Ja, unbedingt.
Und manchmal kannst du als Mensch ja noch nicht mal was dafür, weil ihr vielleicht gar nicht so super zusammenpasst und du gar nicht genau weißt, wie du ihm diese Gefühle geben kannst, die es braucht, damit er dir vertraut. Und dann hast du vielleicht einen Hund, der unsicher ist und die ganze Zeit aber denkt, sich um sich selbst kümmern zu müssen, weil er dir diesen, also wenn wir jetzt zum Beispiel uns die Ronja angucken, um die habe ich echt lange arbeiten müssen, dass sie ein bisschen mal locker lässt und loslässt und das Vertrauen an mich über, also oder die Verantwortung an mich übergibt und mir vertraut. Je nachdem, mit wem du es da zu tun hast, wie stark die Ängste, die Störungen sind oder wie viel es eben auch braucht, denjenigen zu überzeugen, dass man nur das Beste im Sinn hat und gut achtet und gut aufpasst. Das ist manchmal einfach richtig viel Arbeit. Und dann ist das besonders fragil auch. Deswegen ist es mir bei der Ronja ja auch immer so unfassbar wichtig, dass da nichts schief geht. Das erzähle ich ja immer wieder hier im Podcast. Bei der bin ich immer so ganz besonders vorsichtig, weil ich glaube, wenn ich bei der einen Fehler mache, fällt mir das richtig schnell wieder auf die Füße. Dann könnte sie mir sehr schnell wieder Vertrauen entziehen. Das glaube ich bei ihr total. Während jetzt eine Hündin wie die Mika beispielsweise das genaue Gegenteil ist. Oder auch eine Boogie war auch das genaue Gegenteil. Die haben mir blind vertraut, da konnte ich Fehler machen. Das war gar nicht schlimm. Das hat die nicht weitergeübt. Das haben die in 0, nix wieder vergessen. Bei der Ronja wäre das anders. Ich musste sie jetzt vor kurzem, weil die in so einem Schwefeltümpel baden, da musste ich sie hinterher mal abduschen im Garten. Das ist für sie, also das ist hier so Tierarztsituation at its best. Also wirklich ganz furchtbar für sie, ganz schlimm. Sie empfindet eine tiefe Angst. Das siehst du ja an. Sie hat ein angsterfülltes Gesicht. Das ist für sie ganz schlimm. Und ich komme mit dem, ich dachte jetzt, komm, du bist 5 Jahre bei mir lang. Oder 4 Jahre jetzt. Ja, 4 Jahre bei mir. Wir kriegen das doch jetzt langsam mal hin mit diesem Gartenschlauch, ne? Also ich habe das nicht oft versucht in der Zeit, aber es ging, ich hatte auch Angst, dass sie nachher irgendwie Hautirritationen hat oder so. Ich musste dieses Tier irgendwie waschen. Die hatte solche Angst, ich konnte das nicht durchziehen. Ich hätte bei jedem anderen Hund hätte ich gesagt, komm, Augen zu und durch, wir schaffen das. Aber bei ihr nicht. Ich wusste, wenn ich das durchziehe, die vertraut mir nie wieder.
Ja.
Und dann habe ich das Wasser in eine Gießkanne getan. Und dann dachte ich, okay, wir versuchen es mit der Gießkanne. Das ist ja eine andere Art Wasser. War auch nicht. Und dann habe ich das aus der Gießkanne in kleine Gläser. Und dann habe ich Glas für Glas für Glas. Das war eine stundenlange Aktion, habe ich diesen Hund. Das ging dann. Mit den Gläsern kamen sie zurecht. Aber die Zeit und das musste ich so machen, weil ich glaube, sie hätte mir das nicht verziehen. Sie hatte wirklich, wirklich Angst.
Das ist ja dann am Ende genau das, was ich vorhin so ein bisschen auch angesprochen habe, nämlich, dass das total hundeabhängig ist in vielerlei Hinsicht. Also ich weiß auch zum Beispiel, dass bei Pelle könnte ich dir zum Beispiel sagen und bei Bella, die würden, glaube ich, für mich durchs Feuer gehen. Das ist wirklich so ein Band, wo sie auch einfach auch wissen, dass sie vielleicht von ihrem Charakter auch, dass sie auch diese Guidance auch brauchen und auch Leitplanken noch mehr brauchen und auch nicht so freigeistig sind. Bei Bilbo und Spanner ist es ganz anders. Klar, natürlich bei einem Maremano sowieso schon. Dem erzählst du einfach nichts. Also du darfst glücklich sein, um es mal übertrieben zu sagen, dass er dir folgt und dass er dir vertraut und dass er das tut, was du gerne hättest. Das ist dann eine große Ehre. Und bei Spanja ist es das auch so, weil sie die Königin ist und weil sie einfach auch sagt, du, ich entscheide, ob ich jage oder nicht. Die blonde Sarah nicht und der dunkle Maike auch nicht, sondern das mache ich schön selber. Mhm. Und es ist nicht so, dass sie beide vorgewillt sind. Also sie vertrauen schon und sie machen das dann auch. Aber du hast recht, es ist eben dann einfach auch, brechen ist zu viel gesagt, weil bei Bilbo habe ich manchmal den Eindruck gehabt, dass ich ihn fast brechen musste, damit er in dieses Auto einsteigt. Und das ist dann einfach auch brutal, weil du weißt, er tut es komplett gegen seinen Willen. Wenn es nach ihm ginge, wenn er es sich aussuchen könnte, klarer Fall, würde er nicht folgen. Und ich bin da nicht gut drin, muss ich auch ehrlich sagen. Ich bin nicht gut darin, jemanden zu zwingen. Weder Menschen noch Tier zu irgendwas. Das ist für mich tatsächlich ein absolutes No-Go. Weil dann müsstest du ja wirklich in den Bereich der Manipulation kommen, um trotzdem deinen Willen durchzusetzen. Und das ist für mich einfach gegen meine Natur, warum auch immer. Vielleicht, weil ich einfach so erzogen bin. Und das fällt mir so schwer, gerade bei Bilbo. Ihn jedes Mal, wenn wir in dieses, ich versuche schon so wenig wie möglich zu machen, weil ich weiß, was das bei ihm auslöst. Oder aber auch bei einer Spanier mit ihrer brutalen Angst vor Gewitter. Inzwischen ist es so, dass wenn die Regen riecht, fängt die an zu schlottern und kriegt Angst. Und da ist es aber auch so, und das ist eben sowas, wenn es hart auf hart kommt, kommt sie dann eben zu mir und kuschelt sich ein und steckt ihren Kopf unter meine Arme, damit sie nichts sieht, also wirklich wie ein Kind, so lange, bis es vorbei ist. Das ist auch Vertrauen. Aber trotzdem, ja. wenn sie kann, würde sie wahrscheinlich irgendwo in einen dunklen Busch fliehen und warten, bis alles vorbei ist. Mhm. Und ich glaube, das ist eben einfach nicht nur eine Charakterfrage, sondern eben einfach auch in der Natur des Hundes. Sie sind an uns gebunden. Sie sind domestiziert. Wir haben selbst dafür gesorgt, da hast du es ja auch mal fallen lassen, das Wort Manipulation, dass sie eine Gattung sind, die uns eben folgen, die mit uns zusammenleben, weil wir das wollen. Ich bin mir nicht sicher, ob, wenn du 1000 Hunde damals gefragt hättest, wollt ihr euch an den Menschen binden, dass alle gesagt hätten, yeah, finden wir super. Weiß ich nicht.
Ja, wir haben sie dahingehend gezüchtet, ne? Also genau. Wir haben ja immer die paar, die dafür offen waren, immer wieder so lange verkreuzt, bis sie uns einfach total genial fanden. Ist ja auch so selbstverliebt, wie der Mensch ist, ne?
Ja, genau.
Hat er das so gemacht?
Ja.
Aber so. Ja gut, es ist ja auch das, was dieses ganz Besondere, also es hat ja immer alles so zwei Seiten. Weil es kann auf der einen Seite was Wunderschönes sein, das, was wir und alle, die uns zuhören, ja erleben. Weil keiner, der hier zuhört, hat Freude daran, den Hund zu brechen, zu zerstören oder zu verletzen. Das ist ja die wir hier alle uns den ganzen Tag um Hunde kümmern und beschäftigen mit dem Thema. Wir lieben die Tiere ja so sehr, dass wir ihnen ja auch alles das geben wollen, was sie verdienen, für ihre Treue und Loyalität. Das ist ja eine, ich muss ja auch sagen, das sind ja Therapeuten. Diese Tiere sind ja für uns Therapeuten und Medizin. Ich kenne nichts, was wohltuender ist, als mich mit Tieren zu umgeben. Und Hunde sind da ganz oben an der Spitze. Und ist ja ganz interessant, dass wir gerade drüber reden. Ich habe diese Woche erst bei Insta, ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast, habe ich einen kleinen Ausschnitt aus einem Vortrag von Jane Goodall geteilt.
Ja, habe ich gesehen.
Hast du gesehen? Mhm. Die noch gesagt hat, dass ihr bester Lehrer weil sie ist ja Wissenschaftlerin, ihr Hund war. Der die ganzen Lehrer und ihre ganzen Mentoren haben ihr gesagt, nein, du musst deine Testobjekte, die Schimpansen, das sind Nummern, denen darfst du keine Namen geben und du darfst nicht empathisch sein den Tieren gegenüber. Die haben nicht eine so komplexe emotionale Welt wie wir, die Tiere, und wir sind ja so komplex und so emotional und bla bla bla. Und dann sagte sie, naja, mein bester Lehrer, das war mein Hund. Und der hat mir gezeigt, dass es nicht so ist. Dass nämlich ein Tier eine ebenfalls genau so komplexe emotionale Welt hat wie wir. Und das fand ich einfach so schön, wie sie das gesagt hat. Und das ist die Wahrheit. Hunde stehen uns in gar nichts nach emotional. Und wir müssen halt sehr achtsam sein, dass wir das nicht ausnutzen. Weil, wie ich eben meinte, ich glaube, das ist ein Thema, wo wir im Bereich Machtmissbrauch sind, jemanden zu seinem Glück zu zwingen, wenn wir zum Tierarzt gehen. Oder wenn du sagst, lieber Bilbo, wir müssen von A nach B kommen und ich gewöhne dich jetzt an das Auto. Einfach, also wie ich das bei Ronja im Übrigen ja auch machen musste. Einfach, damit du die Freiheit hast, an schöne Orte zu kommen. Damit wir als Gemeinschaft im Leben gut zurechtkommen, werden wir um das Auto nicht herumkommen. Und wir machen jetzt eine Gewöhnungsphase, die wird hart, aber in der Zeit wirst du auch lernen, dass du mir vertrauen kannst und ich werde das so gut machen, wie ich kann, damit das für dich alles erträglich ist. Dann finde ich, ist das ein maßvolles, ich finde nicht, dass das jemanden brechen ist, sondern wir erleben das ja oft in der Hundeerziehung, aber auch in der Kindererziehung, dass wir manchmal jemanden, ich sag mal, das sind irgendwie hässliche Worte, weil man die auch so oft schon gehört hat, das so abgedroschen klingt, zu seinem Glück zwingen, ne? Aber das meine ich schon auch damit. Das heißt, man muss manchmal über ein gewisses Maß an Druck und so weiter jemanden irgendwo hinbringen, wo er in den Wohlfühlbereich kommt. Jemandem Frust aushalten beizubringen, ist ein Geschenk. Dafür muss der aber erstmal lernen, Frust auszuhalten. Das heißt, ich muss ihn erstmal frustrieren lassen. Das ist auf den ersten Moment ja auch total schräg. Das heißt, ich bringe erstmal jemanden in eine solch doofe Situation, dass er frustriert, damit er lernt, damit umzugehen. Aber dass er nachher mit Frust umgehen kann, wird ihn zu einem entspannten und ausgeglichenen Individuum machen. Und also verstehst, wie ich das meine? Das ist eine liebevolle Geste in dem Moment. Jemanden zu brechen und kaputt zu machen, um mich über ihn zu erheben, das ist was ganz anderes. Oder mit den Emotionen und Gefühlen einer Person oder eines Hundes zu spielen, weil ich es kann. Das ist eklig.
Mit diesem Ausrufungszeichen, glaube ich, ist erstmal alles gesagt, was dieses Thema für heute angeht. Und ich würde gerne mit dir in der nächsten Folge, nächste Woche, über ein Thema sprechen, das mich sehr beschäftigt. Das ist das Thema Klauen.
Klauen? Mhm. Oh, spannend. Ja, da bin ich aber gespannt, was du da mitbringst.
Kleiner Spoiler.
Ja, da kann ich ganz viel von erzählen. Ich habe ja nur Liebe im Haus gehabt immer.
Siehst du? Guck okay. Mal. Dann bis nächste Woche und dann mit vielen Dieben.
Alles klar. Tschüss.
Tschüss.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.